Nun wollen wir in die Wortbetrachtung hineingehen, vielleicht auch kurz auf die Lage, wie sie im Moment ist, auch politisch ist, eingehen, obwohl ihr wisst, dass wir an dieser Stätte ja nur dann darauf Bezug nehmen, wenn die Dinge in Verbindung mit der biblischen Prophetie stehen. Alles andere überlassen wir den Politikern. Doch zuerst noch Psalm 34, den wir schon gelesen haben oder zum Teil gelesen haben. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Immerdar soll sein Lob in meinem Munde sein. Ich habe in diesen Tagen darüber nachgedacht, welche Wege Kinder Gottes manchmal zu gehen haben, mit wie viel Prüfungen und Schwierigkeiten, ja wie steil und dornig die Wege manchmal sein können. Und dann kann schon hier und da der Gedanke kommen, muss das wirklich so sein? Könnte es nicht auch leichter gehen? Aber wenn wir dann in die Heilige Schrift hineinschauen, dann sind die Wege der Kinder Gottes immer nicht auf Rosen, sondern auf Dornen gebettet gewesen. Prüfungen, Verfolgungen, Trübsale jeder Art kann man immer wieder finden. In Vers 2 oder 3 lesen wir hier, des Herrn soll meine Seele sich rühmen, die Demütigen sollen es hören und sich freuen. Warum die Demütigen? Weil sie Gnade vor Gott gefunden haben und da zu finden sind, wo Menschen Gott erlebt haben und Zeugnisse geben können von dem, was Gott an ihnen getan hat. Die Hochmütigen gehen ja an Gott, an der wahren Predigt und an dem, was der Herr tut, vorbei. Den Demütigen schenkt Gott Gnade, den Hoffärtigen widersteht er. Also, da wo der Herr erlebt wird, befinden sich die Demütigen im Lande. Sie haben sich unter die gewaltige Hand des Herrn gebeugt, fügen sich in seinen Willen und hören gern zu, wenn andere Gott erlebt haben, weil sie dasselbe bezeugen können. Des Herrn soll meine Seele sich rühmen, die Demütigen sollen es hören und sich freuen. Verherrlicht mit mir den Herrn und lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. Ihr wisst, ich war vor kurzem in einigen charismatischen Versammlungen und ich richte und urteile nicht, aber es war so künstlich gemacht und mit Musik ebenso begleitet, dass alles in Schwingung kommt. Die Schwingung, die der Heilige Geist bewirkt, kommt nicht durch irgendwelche eigenartige Musikbegleitung, sondern ist die Auswirkung des Wortes Gottes, das durch Offenbarung in unsere Herzen hineingekommen ist. Bruder Brenham hat es so schön dargelegt, eine Stimulation durch den Heiligen Geist, nämlich dann, wenn das Wort lebendig gemacht und göttliche Offenbarung und so zum Licht auf unserem Wege wird. Dann heißt es weiter in Vers 5, so oft den Herrn ich suchte, hat er mich erhört und aus allen meinen Ängsten mich befreit. Auch gläubige Menschen kommen in verschiedene Lebenslagen hinein. Und dann haben wir die Möglichkeit, zum Herrn aufzuschauen. Manchmal haben wir dabei den Eindruck, dass er uns nicht erhört hat. Aber nur dann, wenn wir seinen Willen in dem Moment nicht erkennen, kann sich uns der Eindruck irgendwie, kann er kommen, dass Gott uns nicht erhört hat. Gott weiß am allerbesten, was uns gut tut, und am Ende werden wir alle sagen und bezeugen können, er hat es wohlgemacht mit uns allen. Weiter steht in Vers 6, wer auf den Herrn blickt, wird heiteren Sinnes, und sein Antlitz braucht nicht beschämt zu erröten. Es ist nicht immer einfach, in bestimmten Lebenslagen und Prüfungen auf den Herrn zu schauen. Doch gerade dann ist es notwendig, dass wir es tun. Denn es steht ja geschrieben, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. In Vers 7 steht, hier ist ein Dulder, der rief, da hörte der Herr und half ihm aus all seinen Nöten. Aber manchmal können sich die Nöte ein wenig hinziehen und wir hätten es gern schon schneller gehabt. Und so müssen wir uns in Geduld und im Glauben, im Ausharren üben und nicht zweifeln, sondern glauben, dass der Herr sich nicht verspätet, und glauben, dass er noch nie einen Fehler gemacht hat. Man muss einfach an diesem biblischen Glauben, an dieser Überzeugung festhalten und das in jeder Lebenslage, auch wenn um uns herum alles Kopf steht, dass wir auch dann noch auf gesunden Glaubensfüßen stehen und dem Herrn durch Glauben die Ehre geben. In Vers 8 lesen wir, der Engel des Herrn lagert sich rings um die Gottesfürchtigen und rettet sie. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Lasst uns zu Kolosser Kapitel 1 gehen. Kolosser Kapitel 1 von Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlichen Sinnes in euren bösen Werken waret, jetzt aber hat er euch in seinem Fleisches Leibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm darzustellen, sofern ihr im Glauben fest gegründet und unerschütterlich beharrt und euch nicht von der Hoffnung abbringen lasst, die in der Heilsbotschaft beschlossen liegt. Diese habt ihr vernommen, sie ist ja in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündigt worden. Und ich, Paulus, bin ihr Diener geworden. Hier wird uns zugerufen, was Gott in Christo getan hat. Jetzt aber hat er euch in seinem Fleisches Leibe durch seinen Tod mit sich versöhnt, um euch als heilig, untadelig, unanklagbar vor ihm darzustellen. Wie oft haben wir es gesagt, es war notwendig, dass Gott sich in Menschengestalt offenbart, um so für die Menschheit den Preis bezahlen zu können und stellvertretend in Christo für uns alle zu büßen, zu sühnen, uns die Vergebung aus Gnaden zu schenken. Aber nicht nur Vergebung und Versöhnung, sondern totale Errettung für die Ewigkeit und Vollendung für immer als heilig und untadelig, unanklagbar vor ihm darzustellen. Golgatha ist die tatsächliche Garantie für die totale Erlösung nach Seele, Geist und Leib. Und so gewiss der Herr Jesus den Tod überwunden und am dritten Tage auferstanden ist, so gewiss ist unsere Auferstehung in seiner Auferstehung schon garantiert. Und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, denn wir haben es mit einem vollbrachten, vor Gott und von Gott vollendeten Erlösungswerk zu tun. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es in Erscheinung tritt. Jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm darzustellen, sofern wir im Glauben, und ich möchte wieder diesen Begriff Glauben hervorheben, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Alle Dinge, die Gott geschenkt hat, werden uns im Glauben an Jesus Christus zuteil. Und dieser Glaube, der den Heiligen ein für alle Mal übertragen wurde, an diesem Glauben wollen wir festhalten. Dafür wollen wir kämpfen und einstehen. Dass es nicht Menschenwerke sind, die uns selig machen, sondern der selige und alleinige Gott hat uns schon selig gemacht durch das, was auf Golgatha geschah. Wir sind nicht nur gläubig geworden, wir sind an ihn, unseren Erlöser, gläubig geworden, der das angefangene Werk auch vollenden wird. Und hier wird der Aufruf gegeben, sofern ihr im Glauben festgegründet und unerschütterlich und euch beharrt und euch nicht von der Hoffnung abbringen lässt, die im Evangelium beschlossen liegt. Vielleicht passt es nicht ganz hierher, aber es war jemand mir nahestehend, eine Schwester, die eine Offenbarung hatte, die ich einfach nicht so hinnehmen konnte. Sie hatte eine Offenbarung, dass sie als Missionarin nach Afrika gehen würde. Und ich habe ihr sagen müssen, teure Schwester, die Offenbarung stimmt nicht mit dem Worte Gottes überein. Dann kamen Worte über ihre Lippen, die ich nie vergessen werde. Sie sagte in etwa wörtlich, wenn du mir diese Offenbarung nimmst, dann nimmst du mir den Glauben an Jesus Christus. Und meine Antwort war sehr schlicht. Ich habe dann gesagt, ich lasse dir den Glauben an den Herrn Jesus Christus, aber die falsche Offenbarung, die lasse ich so nicht stehen. Es gibt Menschen, die Dinge als Offenbarung bezeichnen, die sie im Herzen tragen und vielleicht lang genug getragen haben, um später davon zu träumen und dann als Offenbarung bezeichnen. Jede Offenbarung, die von Gott kommt, muss und wird mit dem Worte Gottes übereinstimmen. Und die heißt, sofern ihr im Glauben fest gegründet und unerschütterlich beharrt und euch nicht von der Hoffnung abbringen lasst, die im Evangelium beschlossen liegt. Eine Hoffnung, die einfach nicht nur Hoffnung generell ist, sondern eine Hoffnung, die Gott berechtigt in uns hineingelegt hat, eine Hoffnung, die nicht zur Enttäuschung, sondern zur Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat, führt, ja führen muss, weil es eine Hoffnung ist, die wir berechtigt in uns tragen, aufgrund der Verheißungen, die Gott in seinem Worte gegeben hat. Weiter steht hier, diese habt ihr vernommen, sie ist ja in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündigt worden. Und ich, Paulus, bin ihr Diener geworden. Das Evangelium von Jesus Christus ist die einzige Heilsbotschaft, die es gibt. Es steht geschrieben, Petrus hat es gepredigt, es ist in keinem anderen Heil, auch ist dem Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben worden, als der Name Jesus, in dem sich Gott zu unserem Heil und zu unserer Seligkeit offenbart hat. Kolosser 3, die ersten vier Verse. Kolosser 3, die ersten vier Verse. Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so suchet das, was droben ist, dort, wo Christus weilt, indem er zu Rechten Gottes thront. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben, und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Diese Worte sind uns alle sehr bekannt. Und wir wünschen einander, dass sie in unserem Leben in der Gesamtheit Realität werden. Dass wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt sind, um das zu suchen, was droben ist, wo Christus weilt. Die Schrift sagt, da, wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Wir sind noch auf Erden. Wir fahren genauso mit dem Auto wie alle anderen oder fliegen mit dem Flugzeug, was immer es sein mag. Gläubige und Ungläubige befinden sich auf der gleichen Erde, in gleichen Lagen und Situationen. Wir haben kein größeres Gehalt. Alles ist so auf Erden geregelt. Aber wir sind Menschen, die Christus im Herzen tragen. Wir haben begriffen, dass wir auf Erden keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen. Und wir wissen, dass der Herr vorausgegangen ist, uns die Städte zu bereiten und dass er wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Ein neues göttliches Leben in uns, gewirkt durch den Heiligen Geist, aufgrund des Wortes Gottes, das wir als göttlichen Samen in uns aufgenommen haben. Und dann kommt der Vers, um den es hauptsächlich geht. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Möge es wirklich so werden, dass wir nicht nur gläubig geworden sind, sondern dass Christus, der auferstandene Herr, sein Auferstehungsleben durch uns hier auf Erden schon offenbaren kann, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen und nur noch auf die Verwandlung unserer Leibe warten, die ja bei der Wiederkunft des Herrn stattfinden wird. Zurückkommend auf das, was bereits gesagt wurde, dass eben die Zeiten der Gläubigen speziell dann schwierig werden, wenn Gott auf Erden etwas Besonderes tut. Ich möchte dazu ein paar Stellen lesen. Die erste aus Apostelgeschichte, Kapitel 7. Apostelgeschichte, Kapitel 7. Hier lesen wir von Vers 17. Apostelgeschichte 7 von Vers 17. Je näher aber die Zeit der Verheißung kam, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, desto mehr wuchs das Volk in Ägypten an und wurde zahlreich, bis ein anderer König zur Regierung über Ägypten kam, der von Josef nichts wusste. Dieser verfuhr arglistig gegen unser Volk und misshandelte unsere Väter, so dass sie ihre neugeborenen Kinder aussetzen mussten, damit sie nicht am Leben bleiben sollten. In dieser Zeit wurde Mose geboren und war ein ausnehmend schönes Kind. 3 Monate lang wurde er im Elternhause aufgezogen. Und als man ihn dann ausgesetzt hatte, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und erzog ihn für sich selbst zum Sohn. Ich will gar nicht weiter lesen, ihr werdet gleich merken, worum es geht. Als dann Mose nach Ägypten ging und im Auftrage Gottes sprach, lass mein Volk ziehen, hat sich die Lage verschlechtert. Und zwar so sehr verschlechtert für die Israeliten, dass sie wesentlich mehr geknechtet wurden und dass die Zeit, die von dem Augenblick an war, für sie unerträglich wurde. Ich möchte dazu 2. Mose Kapitel 4 lesen, aus 2. Mose Kapitel 4. Bitte behaltet vor Augen, es war die Zeit, in der Gott seinen Propheten Mose sandte, um die Verheißung, die er dem Abraham gegeben hatte, zu erfüllen, nämlich nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus Ägypten herausführen. 2. Mose, Kapitel 4, von Vers 19, vielleicht hier und da einen Vers. 2. Mose 4, von Vers 19. Hier lesen wir wie folgt. Da sagte der Herr zu Mose im Midianiterlande, kehre nunmehr nach Ägypten zurück, denn alle die Leute, die dir nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da nahm den Mose seine Frau und seine Söhne, setzte sie auf Esel und trat die Rückkehr nach Ägypten an. Den Gottesstab aber nahm er in die Hand. Da sagte der Herr zu Mose, wenn du jetzt nach Ägypten zurückkommst, so sieh wohl zu, dass du alle die Wunderzeichen, deren Vollführung ich dir aufgetragen habe, vor dem Pharao verrichtest. Ich aber werde sein Herz verhärten, dass er das Volk nicht ziehen lässt. Habt ihr gemerkt? Dann sollst du zum Pharao sagen, so hat der Herr gesprochen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Daher fordere ich dich auf, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Weigerst du dich aber, ihn ziehen zu lassen, so werde ich deinen erstgeborenen Sohn sterben lassen. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. In jedem Fall hat sich die Lage so verschlechtert, die Ziegelbrennerei wurde viel, viel schlimmer. Bis dahin wurde das Material angeliefert. Von da an mussten sie es selber herholen und dennoch die Arbeit tun. Wer die gesamte Geschichte liest, bekommt den Eindruck, dass mit dem Moment, als Gott seine Verheißung wahrzumachen begann, zunächst die Lage für das Volk Gottes so schlimm wurde, dass sie kaum zu ertragen gewesen war. Wir alle mögen denken, wenn Gott zu wirken beginnt, dann geschieht eine gute Sache nach der anderen. Und speziell, wenn ein Prophet mit dem Stab Gottes, mit dem So spricht der Herr, kommt, dann ist auf einen Schlag alles geregelt, alle Rätsel gelöst, alle Probleme und so weiter beantwortet, alle Fragen beantwortet. Es kann so sein, es muss aber nicht so sein. Mose war der von Gott gesandte Prophet. Die Zeit war da, die 400 Jahre waren um, die Zeit war da, Israel mit mächtiger Hand herauszuführen. Und Gott spricht hier, ich will das Herz des Pharaos verhärten. Für uns wäre es umgekehrt richtig gewesen, dass Gott diesen Pharao so stimmt, dass es mit dem Wort übereinstimmt, dass das Volk im Segen ausziehen könnte, ohne Kampf, ohne das alles, was an Begleitumständen hinzukam, sondern einfach mit schönen Psalmen singen, Loblieder zu unserem Gott. Das wäre so unsere Art, wie wir die Sache tun würden. Die Art Gottes ist etwas anders. Ich lese euch dazu ein Wort aus dem Römerbrief. Und speziell in den Römerbriefen hat ja Paulus besondere Dinge ausgeführt, bezugnehmend auf das Alte Testament. Und hier in Römer 9 von Vers 17 steht Folgendes geschrieben. Römer 9 von Vers 17. So sagt ja auch die Schrift zum Pharao, gerade dazu habe ich dich in die Welt kommen lassen, um an dir meine Macht zu erweisen und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. Wir wissen, Gott hat das Herz des Pharaos verhärtet. Es kamen die Wunderzeichen, die Mose im Auftrage Gottes getan hat. Und jedes Mal wurde das Herz dieses Pharao neu verhärtet, bis dann die 10. Plage kam und der Tag ausgerufen wurde, dass ein Lamm geschlachtet und alle das Passa essen mögen und sich die Schuhe anziehen, den Gürtel umtun und dann den Auszug vornehmen. Aber zunächst verschlimmerte sich die Lage für das Volk Gottes in einer sehr, sehr dramatischen Weise. Ich habe dieses Wort gelesen und habe gefragt, Herr, gibt es eine Parallele für unsere Tage? Es ist ja ein prophetisches Zeitalter. Und auch wir, wenn wir zum Beispiel vom Bruder Brenhem hören, dass er den Dienst des gesprochenen Wortes hatte, dass er die Dinge, die Gott tun wollte, geoffenbart bekam und dass er sie dann aussprechen sollte. Und sofern sie ausgesprochen wurden, würden sie und müssten sie geschehen. Ich glaube, 5-mal ist es ja so gewesen. Und dann könnten wir uns schon fragen, warum hat Gott nicht weitergemacht in einer solch herrlichen Weise? Dazu wäre zu sagen, nicht einmal in dem Dienst des gesegneten Gottesmannes hat die Fortsetzung stattgefunden, lediglich einige Male, um der Braut wissen zu lassen, dass dieser Dienst am Ende sein wird, dass die Verbindung mit Gott so innig und so direkt sein wird, dass uns der Wille Gottes nicht nur, was die Verkündigung betrifft, geoffenbart wird, sondern auch was den Dienst betrifft und das, was Gott getan haben möchte, dass es dann geoffenbart und dann ausgesprochen wird, damit es in Erscheinung treten kann. Doch wie gesagt, Gott hat ja einen Plan mit uns, mit der Gemeinde, mit der Braut, mit Israel, mit allem hat Gott einen Plan. Und wir müssen uns in diesen Plan Gottes fügen, aber jederzeit damit rechnen, dass es geschehen wird und geschehen kann. Das Volk Israel wusste nämlich auch nicht den genauen Tag. Aber eins wussten sie ganz deutlich: Mit dem Auftreten des Propheten begann Gott Geschichte zu machen, begann Gott die gegebene Verheißung einzulösen und das Versprechen, das er gemacht hatte, wahrzumachen. So viel wussten sie. Dann aber kam das Klagen. Es ist schlimmer geworden, anstatt besser, anstatt Befreiung und Herausführung auf einen Schlag, Prüfungen, Überprüfungen, Misshandlungen. Die Ältesten der Israeliten wurden beim Pharao vorstellig, denn sie wurden geschlagen, weil die Leute das Pensum des Tages nicht geschafft hatten. Habt ihr es alle gelesen? Selbst die Aufpasser, die dafür Sorge tragen mussten, dass Israel ein gewisses Quantum jeden Tag, heute wird man es Akkord nennen oder wie immer die Formulierung sein mag, schaffen würde. Und sie wurden geschlagen, weil das Material nicht angeliefert, sondern vom Volke zusammengesucht werden musste. Und sie wurden beim Pharao vorstellig. Überall war Not, waren Klagen. Aber je schlimmer die Not wurde, umso dringender war der Ruf nach Befreiung aus dieser Lage heraus, in die sie gekommen waren. Und ich möchte das heute hier ganz deutlich sagen. Es kann nicht schlimm genug über uns kommen. Je schlimmer es kommen mag, umso dringlicher wird in uns der Ruf: Komme bald, Herr Jesus, und hole uns aus diesem Jammertal in den Freudensaal hinüber. Gott weiß genau, was er tut. Manchmal geschieht's auf die sanfte Art, dann aber auch wieder nicht. Wir können's ihm nicht vorschreiben. Wenn ich heute jeden Einzelnen fragen würde, wer ist völlig unbeschwert, sorgenlos, ohne irgendetwas auf Erden an Bürde tragen zu müssen, ich weiß nicht, ob eine einzige Hand zum Himmel emporgehoben werden würde. Jeder hat irgendwo eine Not. Sei sie persönlich, geistlich, irdisch, im Beruf, hier oder da, in der Ehe, in der Familie, in der Gesellschaft, wo jeder Einzelne, und manchmal gibt es auch solche, die den Eindruck haben, dass es nicht besser, sondern noch schlimmer wird. Dann haben wir noch mehr Gewissheit, dass das Eingreifen Gottes umso näher gerückt ist. Gott hat uns kein Leben versprochen, das nur mit Sonnenschein bedacht wäre. Wohl hat er die Verheißung gegeben, ich werde bei euch sein, alle Tage, bis an der Weltende. Und wir haben unser Vertrauen auf ihn gesetzt. Ja, es wird noch schlimmer kommen. Auch der Prophet Jesaja hat darüber geschrieben, wenn unsere Brüder, die uns hassen, zu uns kommen werden und sagen, lasst uns jetzt das Werk Gottes sehen, damit wir eure Freude zu sehen bekommen. Steht Jesaja 66, Vers 5. Jesaja 66, Vers 5. Höret das Wort des Herrn, ihr, die ihr bebt beim Gedanken an sein Wort. Gesagt haben eure Brüder, die euch hassen, sind ja nette Brüder, die uns hassen, nicht wahr? Gesagt haben eure Brüder, die euch hassen, ja, die euch ausstoßen um meines Namens willen. Der Herr möge doch seine Herrlichkeit sichtbar werden lassen, damit wir eure Freude zu sehen bekommen. Aber die sollen enttäuscht werden. Es wird dahin kommen, dass selbst diejenigen, die das geoffenbarte Wort der Stunde nicht glauben können, weil es ihnen nicht durch den Geist geoffenbart wurde, dass sie dennoch sagen werden, nun, wir möchten doch gerne sehen, dass Gott das, was ihr geglaubt, was euch gepredigt und gelehrt wurde, auch erfüllt. Hier, ich lese noch einmal. Gesagt haben eure Brüder, die euch hassen. Das sind also die anderen. Das sind nicht die wahren Gotteskinder, nicht die zur Braut gehörenden. Denn in ihnen ist Jesus Christus. Und da gibt es keinen Hass, sondern vollkommene Liebe Gottes und Verbundenheit im Heiligen Geist. Gesagt haben eure Brüder, die euch hassen, ja, die euch ausstoßen, um meines Namens willen. Kennt ihr solche Brüder, die ausgestoßen haben, um des Namens Jesu willen? Ich kenne solche Brüder in der Vielzahl. Ausgestoßene sind wir. Aber da hat auch Bruder Brennen, der ja von der Natur sehr viel hielt und auch von Gleichnis redete. Die Dinge lagen ihm einfach. Und dann hat er gesagt, lieber hier hinausgestoßen und dort hineingelangt, als hier drin zu bleiben und dort nicht hineinzukommen. Wer hier hinausgestoßen wird, um des Namens Jesu Christi willen, der hat eigentlich schon ein gutes Erkennungszeichen mit sich, dass es gut um ihn bestellt ist. Denn um seines Namens willen werden wir ja von allen verkannt und gehasst werden, so steht's geschrieben. Also, die Brüder, die uns hassen und die uns ausstoßen, ja, das habe ich auch vor kurzem wieder gehört aus dem süddeutschen Raum. Diese Lehre Brennhems da, die der Frank so weitergibt uns, weil, oh, davor muss sehr gewarnt werden. Das ist nicht die Lehre Brennhems oder irgendeines, der sie weitergibt. Das ist die biblische Lehre der Apostel und Propheten, das am Anfang im Urchristentum unter der Leitung des Heiligen Geistes gelegte Fundament und Muster. Und daran haben sich alle zu prüfen und zu halten, wenn sie vor Gott bestehen wollten. Das habe ich jetzt im Übrigen in der letzten Versammlung, in dieser großen Pfingstversammlung dort in Polen gesagt, denn ich dachte mir, am letzten Tag kann mir nicht mehr allzu viel passieren, da wirst du nur noch zum Flughafen gebracht und dann ist's ja gut. Aber dann habe ich in Einzelheiten eingehen müssen und habe wörtlich gesagt, es genügt nicht nur seit der Reformation und später, sich von Rom gelöst zu haben. Jeder muss prüfen, ob das, was gelehrt wird in der eigenen Gemeinde, von Rom kommt oder aus Jerusalem, aus dem Urchristentum stammt. Und dann kam das Wort aus Jesaja Kapitel 2. Das Wort wird von Jerusalem ausgehen und die Belehrung vom Berge Zion. Und alle Falschheit und Verkehrtheit geht von Rom aus. Und als wir dann zur Sache kamen, wurden die Brüder froh. Sie merkten, dass es nicht nur Argumente waren. Sie merkten, dass Gott sie angesprochen hatte durch sein teures und heiliges Wort. Und dass es um göttliche Entscheidungen in diesen Tagen geht und nicht darum, ob wir einen Menschen anerkennen oder nicht. Ein Mann von Gott gesandt wird daran erkannt, ob er die göttliche Botschaft trägt und bringt. Das ist immer das Erkennungszeichen gewesen. Gesagt haben eure Brüder, sie waren unsere Brüder, Kain und Abel waren auch in irgendeiner Art Brüder, die euch hassen, die euch ausstoßen um meines Namens willen, der Herr möge doch seine Herrlichkeit sichtbar werden lassen, damit wir eure Freude zu sehen bekommen. Die wissen genau, das wird nicht ihre Freude sein, das wird unsere Freude sein. An dem Tage werden wir jubeln, werden wir Gott danken, dass wir ausgeharrt haben im Glauben, als Ausgestoßene, als Verworfene, als Verkannte, als schimpfierte Menschen, aber bei Gott in Gnaden, in Gewänder des Heils gekleidet, jedes Wort Gottes, ohne Anstrengung, von Herzen glaubend. Das ist doch ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Hier steht, damit seine Herrlichkeit sichtbar werde. Da gibt es auch ein Wort im Propheten Jesaja von dieser Herrlichkeit. Sie steht im 60. Kapitel oder steht im Kapitel 60, Jesaja 60. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir erstrahlt. Es muss einfach dahin kommen, dass die Herrlichkeit des Herrn über seinem Volke sichtbar wird, erlebbar wird, so dass wir nicht nur gehört haben, sondern erlebt haben, was Gott in seinem Worte zugesagt hat. Was nun unsere derzeitigen Prüfungen betrifft, so haben wir sie zu bestehen. Jeder, da wo er ist, und ich bin überzeugt, dass Gott uns Gnade schenken wird, dass wir ausharren können. Und wir haben von dem Apostel Jakobus ein Wort hinterlassen bekommen, das wir uns als Ermahnung zu Herzen nehmen können. Jakobus Kapitel 5 von Vers 7 steht ja von der Ankunft des Herrn und so weiter, vom Früh- und vom Spätregen steht dann anschließend und in Vers 8 steht, so haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Ankunft des Herrn ist nahe bevor. Und dann von Vers 10. Nehmt euch, liebe Brüder, die Leiden und das geduldige Ausharren, die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Seht, Wir preisen die selig, welche geduldig ausgeharrt haben vom standhaften Ausharren Hiobs, habt ihr gehört, und von dem Ausgang, den der Herr ihm bereitet hat, so erkennet daraus, dass der Herr reich an Mitleid und voll Erbarmens ist. Wer sind unsere Beispiele, unsere Vorbilder? Die von Gott gesandten Männer, die das Wort getragen haben, das wir heute glauben. Aber so wie sie als Träger des Wortes gelitten haben, eben weil sie Träger des Wortes waren, so haben wir zu leiden, die wir das Wort, das aus dem Munde Gottes kam, von Herzen aufgenommen haben. Würden wir in verschiedene lehrmäßige Richtungen gehen, dann würde sich der Teufel um uns nicht scheren, denn dann hätten wir den schmalen und geraden Weg ja verlassen. Aber weil wir im Worte und damit in Gott bleiben, deshalb muss er diese Anläufe machen, um uns vielleicht, so meint er, ein wenig zu erschüttern. Aber dank sei Gott, dass der Anker für unsere Seele, wie die Schrift sagt, bis hinter den Vorhang reicht. Also ins Allerheiligste Gottes. Und den hast nicht du, den habe nicht ich befestigt. Der ist von Gott ein für alle Mal befestigt worden. Nichts kann uns erschüttern. Denn wir glauben, dass Gottes Verheißungen bleiben ja, sie sind ewig wahr. Und da mag Himmel und Erd vergehen, was Gott gesagt hat, das wird geschehen. Nehmt euch, liebe Brüder, die Leiden und das geduldige Aushalten. Die Propheten nehmt euch zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Im Propheten Jesaja lasen wir, dass diejenigen, die uns ausgestoßen haben, um des Namens des Herrn willen, sie fragen oder sie möchten den Tag sehen, an dem unsere Freude vollkommen wird, nämlich die Freude darüber, dass Gott alle Verheißungen, die wir aus dem Munde der Propheten und Aposteln, aus dem Alten und Neuen Testament gehört haben und von Herzen glauben, auf deren Erfüllung wir warten. Sie haben es ja gesagt, wir möchten es gerne sehen, um eure Freude wahrnehmen zu können, damit seine Herrlichkeit über uns offenbar werde. Machen wir uns keine Sorgen darüber, und schon gar nicht diejenigen, die uns ausgestoßen haben. Gott ist ein Gott seines Wortes und seines Volkes. Und so wie in den Tagen Moses die Verheißung ihre Erfüllung fand, aber schwierigere Zeiten anbrachen mit dem Moment, als der von Gott gesandte Prophet auftrat und die Lage der Kinder Gottes, des Volkes Gottes, schier unerträglich wurde. Das hatte Gott so gefügt, damit die Loslösung aus dem Lande noch leichter vonstatten gehen kann. Macht euch keine Sorge. Unser Herr kann keinen Fehler machen. Er ist vollkommen und ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir durch Prüfungen gehen, durch Missverständnisse verschiedenster Art, durch Verdächtigungen, und wisst ihr, was noch geschehen kann? Es kann passieren, dass wir an der Stelle, an dem Punkt, wo wir am empfindlichsten sind, direkt verletzt werden. Da, wo es uns wirklich trifft. Jeder Mensch hat so gewisse Gebiete, vielleicht Eigenschaften und so weiter. Wir werden da getroffen, wo es am meisten schmerzt. Denn so spüren wir es ja erst recht. und dann dennoch zu glauben, dass Gott seine Verheißung wahr macht, dass er seinen Propheten nicht sendet, damit es uns noch schlimmer ergeht, sondern dass am Ende dieser göttlichen Sendung die Herausführung geschehe und wir alles, was hinter uns liegt, dann vergessen und die Herrlichkeit des Herrn über uns und unter uns offenbar wird. Denn so steht es ja geschrieben, und alle Welt soll die Herrlichkeit Gottes schauen, wie wir es oft gesagt haben. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, das uns umgibt oder uns betrifft. Wir schauen auf den Unsichtbaren, als sähen wir ihn. Wir glauben und vertrauen ihm und wissen, er wird es wohl machen. Wenn wir kurz die Geschehnisse einblenden dürfen, die jetzt so am Golf vor sich gehen, am Persischen Golf, dann kann dazu nur eins gesagt werden oder zumindest 5 Bibelstellen auf Anhieb gelesen werden. Es ist ein Vorgeschmack dessen, was dann gegen Israel getan werden wird. So wie man jetzt weltweit die Forderung stellt, dass dieser Mann, der ein kleines Land besetzt hat, die besetzten Gebiete zurückgibt und die volle Souveränität herstellt, so wird der Tag kommen, und Politiker haben es schon anklingen lassen, dass nachdem das Problem mit Kuwait gelöst wurde, muss das Problem mit Israel gelöst werden. Und dann wird man sagen, dieser Mann hat die besetzten Gebiete zurückgegeben, jetzt gebt ihr auch zurück, und zwar den Gazastreifen und die Westbank. Jetzt gebt ihr auch zurück. Und ihr braucht das prophetische Wort nur zu lesen. Was jetzt geschieht, geschieht einfach, um uns, die wir das prophetische Wort lesen, nicht nur die Information aus den Tageszeitungen zu vermitteln, sondern aus geistlichem Verständnis heraus zu erkennen, in welch einer Weise all diese Dinge jetzt schon das Ende einläuten und eigentlich darauf hinarbeiten. Aber wir können ja getrost sein. Gott hat das Volk Israel nicht zurückkommen lassen, damit es von den Feinden verschlungen werde, obwohl noch eine Not über Jakob kommen wird, das lehrt die Heilige Schrift. Aber Gott wird mit seinem Volke sein und alle Dinge so ordnen und fügen, dass sein Segen auf seinem Volke ruhen bleibt und sein Wort tatsächlich zur Erfüllung kommt. Ich selber freue mich zum ersten Mal nach dem Kriege aufrichtig, dass jetzt alle Grenzen offen sind und was uns betrifft, dass wir frei reisen können, ganz gleich in welch ein östliches Land, um die göttliche Botschaft dort zu tragen. Ich habe ein Transparent aus Rumänien mitgebracht, das man aufgehängt hat, und zwar draußen auf einem Riesenplatz vor dem Gebäude, wo nun die Versammlungen stattgefunden haben. Wenn wir das hier in Zürich täten oder in anderen Städten Europas, dann könnten auch wir große Säle mieten und sie würden sich alle füllen. Wir werden den Tag erleben müssen, wo Gott uns den Mut schenkt, etwas in seinem Namen zu wagen. Wir haben eine Botschaft Gottes. Es ist nicht die Botschaft eines Mannes. Manchmal haben auch da Brüder, besonders aus Amerika, die falsche Formulierung verwendet, wenn sie sagen, die Botschaft Bruder Brenhams. Es gibt keine Botschaft eines Menschen. Es gibt eine göttliche Botschaft, ausgesprochen durch den Mund derer, die Gott dazu berufen und bestimmt hatte, sein Wort weiterzugeben. Es ist nicht die Botschaft des Paulus oder des Petrus, sondern das Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn, das Wort unseres Gottes. Und genauso ist es zutreffend auf unsere Zeit. Nicht die Botschaft eines Menschen, sondern die göttliche Botschaft des Wortes haben wir tatsächlich aus Gnaden bekommen. Und wir möchten sie weitertragen, mutig, mutig weitertragen. Auch ich brauche immer wieder neuen Mut. Ihr wisst, jeder Mensch ist nur Mensch. Aber dann gibt es, wie vorhin berichtet, doch gewisse Dinge, die neuen Mut geben. Freudigkeit zu wissen, die Arbeit ist nicht vergeblich. Gott segnet den ausgesäten Samen in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und wir sind dem Herrn dankbar für alle Möglichkeiten, die er gegeben hat, dass in diesen Tagen, in dieser Generation wirklich getan werden kann, was in anderen Generationen unmöglich war. Nur zur Information ganz am Ende, ihr werdet euch ja darüber freuen. Es gibt jetzt einen Computer, da können wir ein Manuskript geschrieben mit einer, meinetwegen, rumänischen Schreibmaschine einfüttern und an der anderen Seite kommt ein fertiges, schon mit Randausgleich geschriebenes Manuskript fertig und druckreif heraus. Es gibt jetzt Dinge, die es vorher noch nicht gegeben hat und Gott hat es auf unser Herz gelegt. Jetzt von allem Gebrauch zu machen und den größten und besten Einsatz zu geben, denn wir glauben, das Größte und das Beste kommt noch. Gott wird seine Herrlichkeit über denen offenbar werden lassen, die sein Wort geglaubt, die Verheißungen angenommen und einander rufen wir uns zu, treu zu bleiben, auszuharren, durchzuhalten, jeder in seinen Prüfungen. Gemeinsam schauen wir auf zum Herrn, der begonnen hat und der vollenden wird auf den Tag seiner glorreichen Zukunft. Unser Gott ist ein treuer Gott. Er wird alles herrlich hinausführen. Weil das Wort von der Herrlichkeit anklang, lasst mich an Lukas 2 erinnern. Als die Geburt des Herrn in Bethlehem angekündigt wurde, kam himmlisches Licht herab und die Herrlichkeit des Herrn war dort und umstrahlte sie. Und es wurde bekannt gegeben, dass der Messias geboren wird in Bethlehem. Ich würde mich nicht wundern, wenn Gott zum Abschluss Ähnliches tut, wie er zu Beginn getan hat. Auch wir sind Söhne und Töchter Gottes, wiedergeboren durch den göttlichen Samen des Wortes, das göttliche Leben in uns tragend. Möge die Herrlichkeit des Herrn über uns sichtbar werden, sein Wort Bestätigung finden, seine Verheißungen eingelöst werden und dann erst wird die Freude in uns allen vollkommen sein. Heute ist die Freude schon zum Teil da, aber dann kommen wieder Wolken und wir fragen uns, wie lange sollen wir noch ausharren? Anstatt besser wird es schlechter. Denkt an Mose und jenen Auszug. Er trat als Prophet auf, sollte sagen, lass mein Volk ziehen. Und Gott hat sich entschlossen, das Herz des Pharao zu verhärten, damit er große Wunder und Zeichen tun kann. Zur gleichen Zeit litt das Volk und erreichte einen Zustand, der unerträglich war. Aber stellt euch vor, wie dankbar waren sie für den Tag, an dem der Auszug stattgefunden hat. Und so soll es uns getrost ergehen, damit wir dankbar werden, wenn dieser glorreiche Tag kommt und der Herr uns zu sich in seine Herrlichkeit nimmt. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Vielleicht sind doch noch einige hier, die ihr Leben Gott noch nicht geweiht haben, die unter der Predigt ihren verlorenen, von Gott getrennten, für immer verurteilten und verdammten Zustand noch nicht erkannt haben. Nur wer verloren ist, kann gerettet werden. Erst derjenige, der vor dem Angesicht Gottes erkennt, dass er in Sünden geboren, von Gott getrennt in Sünden gelebt hat, durch keine fromme religiöse Handlung zum Himmel gehen kann, sondern einzig und allein aufgrund des vollbrachten Erlösungswerkes am Kreuz auf Golgatha, nämlich durch das teure und heilige Blut des Lammes Gottes, das dort vergossen wurde zu unserer Erlösung. Freunde, wir müssen euch vor dem Angesicht Gottes die Wahrheit sagen. Es gibt keine Religion, die rettet. Es gibt keine fromme Handlung, die selig macht. Es gibt nur einen Gott, der uns in Christus erlöst hat. Und in ihm haben wir den Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch ihn. Also rufen wir euch auf, zum Herrn zu kommen. Und möge, während ihr so eure Entscheidung trifft, bei euch die Gewissheit werden, ich bin von Gott getrennt, ich bin verurteilt, habe keine lebendige Hoffnung. Und dann wendet sich dieses in euch zu dem Glauben an Jesus Christus, euren Erretter. Und dann spürt ihr, dass Gott in Christo die Welt mit sich, auch dich, teures Herz, versöhnt hat. Ihr spürt eure Verlorenheit, eure Verurteilung, euer Gott getrennt sein und ruft aus dieser Not, Herr, rette mich, erbarme dich meine, vergib mir alle Schuld, alle Sünde, tilge alles. Und wasche mich in deinem teuren Blute, wer so zum Herrn kommen möchte und erkennt, verloren zu sein und die Rettung haben will, der komme jetzt, während alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen, alle Herzen geöffnet vor Gott sind, möchte ich gern für euch beten, für alle, die ihr Leben Gott weihen möchten. Wollt ihr kurz die Hand heben? Gibt es solche in unserer Mitte? Dann hebt kurz die Hand. Gott segne dich, junger Mann. Ist noch jemand hier? Gott segne dort. Gott segne hier, werte Dame. Ist noch jemand? Ihr möchtet Gott euer Leben weihen. Dankeschön. Gott segne dich. Ist noch jemand hier? Dankeschön. Gott segne dich, junger Mann. Ist noch jemand hier? Wohl dem Menschen, der den Ruf Gottes vernimmt und sich als verloren erkennt und um Rettung ruft und dann die Gewissheit empfängt, dass Gottes Geist, unserem Geist, Zeugnis geben kann, gerettet worden zu sein. Wir sind Gott dankbar für diese Stunde. Sind vielleicht andere Gebetsanliegen in unserer Mitte, die wir dem Herrn bringen können? So hebt einfach die Hände, Gott kennt ja, Gott segne überall. Überall sind Anliegen. Gott weiß, was wir alle bedürfen. Herr unser Gott, gemeinsam kommen wir zu deinem Gnadenthron. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, aufgrund des vergossenen Blutes des Lammes. Wir reden jetzt mit dir, o Gott, der du unser Vater geworden bist, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir bitten für alle diejenigen, die heute zum ersten Mal zu dir gefunden haben, die du durch dein Wort angesprochen hast, die deinem Ruf Folge leisten, die erkennen, dass sie verloren sind und gleichzeitig zu dir, dem am Kreuz für uns gestorbenen Retter, aufblicken, in dem Bewusstsein, dass du sie heute gerufen hast, um ihnen zu vergeben, um sie zu dir zu ziehen, um aus Menschenkindern Gottes Kinder zu machen. Geliebter Herr, lass heute an dieser Stätte offenbar werden, dass das Evangelium von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, eine wirkliche Gotteskraft ist, wie Paulus geschrieben hat, die den selig macht, der an das vollbrachte Erlösungswerk glaubt. Geliebter Herr, wir wissen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Treuer Gott, auch heute, in dieser Stunde, an diesem Tag, richte dein Wort aus, wozu du es sandest. Auch die anderen Hände, die erhoben waren, hast du gesehen. Du kennst die verschiedenen Nöte, du weißt um die Prüfungen, durch die ein jeder zu gehen hat. Treuer Herr, du hast uns die Verheißung gegeben, und wenn du durchs Feuer gehst, ich werde mit dir sein, und das Wasser wird dich nicht ersäufen. Herr, unser Erbarmer, und danach sprichst du, mögen Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund des Friedens nicht hinfällig werden, spricht der Herr. Halleluja! Herr, wir danken dir für solche Worte in deinem Worte, die uns Trost und Zuversicht zur rechten Zeit schenken. Geliebter Heiland, komm du mit deinem Geiste über einen jeden. Möge das Wort lebendig werden. Tröste alle. Ach Herr, möge während diesem Gottesdienst etwas geschehen sein in jedem Einzelnen. Möge Frucht für die Ewigkeit hervorkommen. Auch dafür danken wir dir, dass wir am Ende deine Herrlichkeit schauen werden, auch wenn es zwischenzeitlich noch dunkler, noch schwieriger wird, so wissen wir, dass du am Ende alles wieder erstatten, dich herrlich offenbaren, dein Wort bestätigen, deine Verheißungen einlösen und dein Volk in mächtiger Weise segnen, bis hin zur Verwandlung unserer Leiber, zur Todesüberwindung und hinaufnehmen in deine Herrlichkeit. Habe Dank, dass dieser Tag nahe gerückt ist. Du hast deinen Knecht und Propheten mit der aktuellen Botschaft für unsere Tage gesandt. Und wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgelaufen, als wir über das Thema der Wiederkunft Jesu Christi sprachen, wie es Petrus ausführt, sondern sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Herr unser Gott, umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Geliebter Herr, wir danken dir dafür, dass du Licht gegeben hast und dass wir in deinem Lichte alles so sehen dürfen und die Erfüllung gemäß deinem Worte einordnen. Herr, allmächtiger Gott, heute möchte ich dir für das Vorrecht danken, dass ich jetzt leben darf, auf Erden sein, glauben darf, wie die Schrift sagt, um dann die Ströme lebendigen Wassers auch miterleben zu dürfen. Geliebter Herr, nochmals danke ich dir für alle, die ihre Hände erhoben haben, die ihr Leben dir geweiht haben, auch für alle Brüder und Schwestern, die sich in verschiedenen Notlagen befinden, in Prüfungen, die fast über ihr Vermögen hinausgehen. Geliebter Herr, schenk auch Verständnis und Feingefühl untereinander, dass wir zum Segen einander werden könnten, dass wir eine des anderen Lasten mittragen würden, um das Gesetz Christi zu erfüllen, wie es in Galater 6 geschrieben steht. Herr, erbarme dich unser, mach aus uns eine biblische Glaubensgemeinschaft, dass wir mit Recht Gemeinde des lebendigen Gottes genannt werden könnten. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde verherrlicht, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen.